Eine Sache ist wirklich faszinierend, das ist so die Leidenschaft, die Fans mitbringen. Diese Emotionalität, diese Hingabe über viele, viele, viele Jahre, das ist einfach aus meiner Sicht einzigartig. Das haben wir, das ist unser großes Faustpfand und das ist unheimlich toll zu sehen, wie unsere Fans da diesen Verein leben.
Einmal, immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Herzlich willkommen zur vierten Folge von Einmal Immer, der FCM-Podcast. Mein Name ist Manuel Holscher und wie immer natürlich vielen Dank für euer Feedback. Und wir haben uns schon sehr darüber gefreut, über das Feedback der ersten drei Folgen. Und wir würden uns natürlich noch mehr darüber freuen, wenn ihr unseren Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt, abonniert. Drückt die Glocke, dann könnt ihr direkt über alle neuen Folgen informiert werden und gebt uns natürlich gerne auch eine Bewertung. Lange Rede, viel wichtiger ist unser kommender Gast. Ich begrüße ganz herzlich und freue mich besonders auf unseren kaufmännischen Geschäftsführer Martin Geisthardt. Grüß dich, Martin.
Morgen, Manu, hallo.
Für die zwei, drei Leute, die dich bisher noch nicht so gut gekannt haben oder noch nicht kennengelernt haben, sag doch mal ein bisschen was über dich vielleicht.
Ja, Martin Geisthardt, 36 Jahre. Stolzer Papa einer kleinen Tochter und gebürtiger Haldensleber, komme also hier aus der Region und bin wahnsinnig froh, hier beim FCM zu sein.
Ja, du bist ja seit März jetzt wieder beim FCM. Wie sind denn deine ersten Eindrücke so nach dem Start gewesen? Ja,
also wirklich total positiv. Ich wurde sehr gut aufgenommen, sehr wohlwollend, habe unheimlich viel Unterstützung bekommen, gerade in den ersten Wochen und Monaten. Und das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an, wieder hier zu sein.
Du hast ja beim FCM auch mal gespielt direkt. Interessant ist es, du warst Torhüter. Wen kennst du denn von damals noch?
Ja, ich habe in der Tat mit Tischi zusammen gespielt. Tischi war immer noch ein bisschen besser als ich und hat dann entsprechend auch deutlich mehr Spielanteile bekommen als ich. Und Heiko war damals schon da und Silvio war auch im Team. Matze Karl hat damals schon gearbeitet. Also es gibt in der Tat noch etliche, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind und mit denen ich entsprechend auch schon in der vergangenen Zeit zusammenarbeiten durfte.
Warum bist du damals Torhüter geworden?
Ja, ich glaube, so ganz früher ist es natürlich irgendwie so der Spaß an draußen sein, sich bewegen und dann natürlich irgendwann ist es sicherlich auch das Thema gewesen. Ja, eigentlich ist man ja so ein Stück weit Einzelkämpfer in einer Mannschaftssportart und auch so die Verantwortung, die man dann hat. Ne? Du weißt, deine Mannschaft kann überragend spielen. Wenn du einmal daneben greifst, dann verlierst du im Zweifel das Spiel. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass deine Mannschaft vielleicht einen schlechten Tag hat und du irgendwie alles rausholst und dann das Spiel gewinnst. Also so wirklich der Letzte in der Kette zu sein, der was beeinflussen kann, das hat mir damals schon extrem gut gefallen. Und deshalb war das eine Position, die im Grunde so wie auf mich zugeschnitten war.
Gibt es so im Nachgang, wenn du so drüber nachdenkst, immer noch mal so eine Parade, an die du immer ganz besonders gerne denkst?
Wenn ich so die Augen zumache und so ein bisschen auch Revue passieren lasse, gibt es natürlich, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja so Generation Olli Kahn und da war damals so das Übergreifen und da gibt es schon die eine oder andere Aktion, wo ich sage, oh Mensch, das hätte ich gerne auf Video gehabt, das war damals halt noch nicht so ausgeprägt, wie es heute der Fall ist, aber ich glaube so die eine oder andere war da dabei, wo ich jetzt sage, doch, das war okay.
Eine Anekdote können wir vielleicht erzählen, weil jeder, der bei dir im Büro zu Besuch ist, dem fällt gleich eins ins Auge und das ist ein besonderes Trikot, glaube ich. Magst du die Geschichte dazu erzählen?
Ja, da steht, das ist in der Tat gerahmt bei mir, das ist von 2008 und da steht Greisthardt, das heißt, der liebe Heiko hat irgendwie da ein R noch mit reingeschummelt in den Nachnamen. Und ich weiß gar nicht, wie das dann am Ende passiert ist. Er ist mit Sicherheit auch nicht Heikos Fauxpas gewesen, sondern ist irgendwo anders wahrscheinlich da passiert. Und ich fand das aber so toll, auch weil es am Ende wirklich schönes Trikot ist und weil es viele gute Erinnerungen da drin stecken. Und deshalb habe ich gesagt, muss das auf jeden Fall ins neue Büro mit rein.
Ja, die Zeit als Fußballprofi ist ja auch immer zeitlich begrenzt. Du hast ja den Übergang ins normale Leben sehr gut gemeistert. Was hast du denn bisher gemacht, bevor du wieder zu uns gekommen bist?
Ja, das war in der Tat so, dass ich, als ich in Magdeburg angefangen habe, Fußball zu spielen, parallel dann bei der Uni mein Studium angefangen habe. Das war für mich auch überhaupt gar keine Frage, das nicht zu machen. Also ich hatte da richtig Lust drauf und dann, wie gesagt, bin ich ja auch dann nochmal nach Haldensleben gewechselt und nochmal kurz zum TSV Völpke. Das heißt, ich bin ja in der Region geblieben und konnte mein Studium hier im Bachelorbereich abschließen. Dann einmal nach Heidelberg zum Master und da habe ich dann ehrlicherweise auch, da habe ich noch kurz beim TSV Wiblingen gespielt, so ein Stadtteilverein aus Heidelberg, irgendwie so zur Landesliga war das, glaube ich, damals. Und dann habe ich aber auch relativ schnell sozusagen die berühmten Fußballschuhe an den Nagel gehängt, weil ich am Ende gesagt habe, ich mache jetzt 100% auf Ausbildung und Beruf und legte alles rein, was ich habe. Und dann bin ich 2013 nach Frankfurt gegangen in eine Beratungsagentur, primär für Sponsoring, hatten dann große Mandate für Commerzbank, für DFB, für Kyocera, also alles so im Fußball und allgemein im Sportbereich. Ja, und dann ging der Weg so weiter nach Köln, zu Nielsen, nach Hamburg, zum FC St. Pauli und jetzt entsprechend seit März hier, ja.
Wie war das für dich so in den ersten Momenten, als du dann auch zurückgekehrt bist? Weil ich meine, du kennst und kanntest ja auch alles auf der einen Seite, auf der anderen Seite bist du ja auch einige Zeit unterwegs gewesen.
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es sich total gut anfühlt, wieder hier zu sein. Das ist gar keine Frage. Das war aber schon immer so. Also immer, wenn ich jetzt irgendwie auswärts gewohnt habe und das war ja ein großer Teil, war ich einfach nicht in der Region, dann war es immer wieder schön, hier zu sein. Egal, ob das jetzt irgendwie Haldensleben, Bülzring, Magdeburg ist, aber zumindest mal hier die Region, das hat mir unheimlich gut gefallen. Und deshalb war es für mich, ja, war das immer wichtig, auch den Kontakt zu halten hier zu der Region und regelmäßig da zu sein. Und dass ich natürlich jetzt entsprechend hier in so einer verantwortungsvollen Position beim FCM arbeiten darf, das ist natürlich toll. Und das gibt mir unheimlich viel und gibt mir wahnsinnig viel Motivation und ja, auch die Kraft, die es braucht natürlich für den Job, ja.
Ja, du sprichst es gerade an, verantwortungsvolle Position. Du arbeitest jetzt als kaufmännischer Geschäftsführer. Welche Bereiche verantwortest du da genau?
Ja, ich würde mal fast sagen, alles bis auf den Sport. Also mit Ottmar haben wir hier jemanden, der einen sehr, sehr guten Job im Sportbereich macht und dort für die erste Mannschaft natürlich U23, Scouting etc. verantwortlich ist. Dann haben wir einen Bereich, den wir uns mehr oder weniger teilen. Das ist die Kommunikation, weil es gibt Themen, die primär für den Sport sind. Ob das jetzt die Pressekonferenzen sind, ob das Transfers sind, etc. Und dann gibt es einen relativ großen Bereich, das sieht man dann, es gibt so etwas, das nennt sich Geschäftsverteilungsplan und da ist es dann einmal runtergeschrieben, wer welchen Bereich dann auch verantwortet und bei mir sind so die klassischen Themen Geschäftsstellenorganisation, natürlich Vermarktung, Merchandising, Ticketing, Marketing, Nachhaltigkeit, E-Sports, also die Liste ist relativ lang und dementsprechend ja, haben wir gut zu tun.
Wie schaffst du das so für dich, dich dann auch gut zu strukturieren? Weil ich bekomme es ja selber mit, du hast ja sehr viele Termine auf der einen Seite, auf der anderen Seite schaffst du es ja auch immer, die Termine so gut zu takten, dass du eben dann nicht völlig aus der Zeit fällst und irgendwann so hinterher rennst. Also wie kannst du dich da selbst mit dir selber committen?
Ja, ich bin jemand, der gerne Dinge aufschreibt. Also ich muss, ich traue mir ja selber nicht beim Thema sozusagen Gedächtnis und deshalb notiere ich schon jede Aufgabe sehr genau und priorisiere gleichzeitig auch, was ist wirklich wichtig, was muss jetzt gemacht werden, so der Klassiker. Also ich habe es am Ende, man sieht das jetzt hier nicht, aber ich kann es ja sagen, hier auf dem Tisch liegen etliche Zettel, handgeschrieben und also das nutze ich natürlich, ansonsten natürlich auch digitale Hilfsmittel, dass ich das dann einfach dort eintrage, mich erinnern lasse. Also das ist schon, ich würde mal fast sagen, das ist schon irgendwie so, dass ich meine Aufgaben irgendwie auf dem Schirm habe und dass da auch nichts durchrutscht, ist auch extrem wichtig, weil ja wir auch viele wichtige, ich nenne es mal Deadlines haben, die wir einhalten müssen und so funktioniert das eigentlich ganz gut, ja.
Ja, ich habe tatsächlich auch gerade den Blick auf den Zettel, was ich ganz spannend finde. Also es ist wirklich noch so klassisch analog, um dem zu vertrauen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich nutze total viel die Notiz-App. Also schaue dann wirklich, dass ich alles direkt ins Handy reinklopfe. Aber bei dir ist es so verlässlich wirklich, weil das Papier ist verlässlicher als das Handy.
Ja, aber es ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen oldschool in einer digitalen Welt. Die Mischung macht es wahrscheinlich dann am Ende. Also ich weiß auch, dass ich viele Dinge einfach, ja, ähnlich wie du es auch machst, in digitalen Kalender eintrage. Aber so ein bisschen, so ein bisschen Analogie in der digitalen Welt gefällt mir schon ganz gut. Ich lese auch ganz gerne die Zeitung einfach aufgeklappt und nicht sozusagen auf dem Smartphone. Und lese auch gerne mal ein Buch, aber grundsätzlich bewegen wir uns natürlich in einem sehr digitalen Umfeld und das ist auch okay so.
Wie du sagst, die Mischung macht es, glaube ich, dann in vielen Momenten. Du hast schon angedeutet, dass du gerne immer wieder natürlich zurückgekehrt bist, auch in die Region. Warum hat sich gerade auch beruflich dann so sehr gereizt, zum FCM zu kommen?
Da muss ich so ein Stück weit ausholen, weil das damals beim FC St. Pauli eine Situation war, in der wir wirklich viele Projekte umgesetzt haben oder angestoßen haben. Und nach 5 Jahren war ich einfach in einer Situation, dass wir die großen Projekte, die noch vor der Brust waren, waren einfach nicht kurz- oder mittelfristig umsetzbar. Dann war es so, dass wir viele wichtige Verträge verlängern konnten. Wir haben abgeschlossen mit Puma zur damaligen Zeit. Der Hauptsponsor hat verlängert. Also die großen Partnerschaften waren einfach langfristig verlängert. Und das war dann schon so eine Situation, wo ich dann auch festgestellt habe, ich kann jetzt am Ende nicht mehr den Einfluss geben, den es vielleicht möglicherweise auch braucht. Und ich bin jemand, der dort echt ambitioniert ist und habe gesagt, an der Stelle endet meine Reise oder wird meine Reise perspektivisch enden. Und dass ich dann die Möglichkeit bekomme, beim 1. FC Magdeburg, also bei meinem Heimatverein, diese Aufgabe zu übernehmen, ist natürlich super gewesen. Also wir hatten ja schon immer mal Gespräche und das hat dann ab einem gewissen Moment, wurde es dann sehr konkret und dann ist einfach, wie gesagt, das eine zum anderen gekommen und seit März bin ich hier.
Was fasziniert dich am FCM?
Ja, ich habe ja auch viele Jahre von außen drauf geguckt und eine Sache ist wirklich faszinierend, das ist so die Leidenschaft, die Fans mitbringen. Also A, lebt diese Stadt Fußball, diese Stadt lebt den 1. FCM und das sieht man ja an jeder Ecke und diese Stimmung, die in der Stadt ist, wenn wir die Spiele auch erfolgreich gestalten und gewinnen und am Ende diese Lautstärke. Also es ist wirklich auch so, wenn ich jetzt mit Kollegen aus den anderen Vereinen spreche und frage, was hältst du eigentlich von Magdeburg oder wie siehst du Magdeburg? Und sagen sie schon, dass das echt beeindruckend ist, welche Lautstärke in diesem Stadion erzeugt wird. Und diese Emotionalität, diese Hingabe über viele, viele, viele Jahre, das ist einfach aus meiner Sicht einzigartig. Das haben wir, das ist unser großes Faustpfand und das ist unheimlich toll zu sehen, wie unsere Fans da diesen Verein leben.
Ja, es ist tatsächlich auch was die Spieler immer wieder betonen. Also ich finde es immer ganz spannend, wenn neue Spieler zu uns kommen, die sich dann via YouTube zum Beispiel erstmal informiert haben und sich total darauf freuen, das erstmal auch live zu erleben. Und noch spannender wird es dann, wenn man nach dem ersten Heimspiel mit ihnen dann spricht und man richtig merkt, wie geflasht sie dann auch sind. Also ich glaube, das ist tatsächlich eben auch was Besonderes, was auch, glaube ich, viele Gegner, also ich höre es auch immer wieder von Kollegen, mit denen ich dann spreche, die das immer wieder hervorheben und tatsächlich auch sich unser Spiel dann aussuchen, um das dann auch mal mitzuerleben.
Ja, am Ende muss es ja unser Ziel sein, dass keiner hier gerne hinfährt. Mhm. Also ja. dass wir hier eine Atmosphäre erzeugen, wo jeder Gastverein weiß, oh Mensch, das wird richtig schwer. Und ich glaube, das haben wir. Ich glaube nicht, dass die Mannschaften gerne hier nach Magdeburg kommen, also im Sinne von, weil hier richtig Bambule ist und weil die eigene Mannschaft brutal unterstützt wird und das natürlich nochmal die letzten Reserven hoffentlich freisetzt.
Ja genau, ich glaube, es ist tatsächlich die Mischung. Philipp Hercher war ja zuletzt bei uns zu Gast und ist ja noch nicht allzu lange her, dass er es auf der anderen Seite miterlebt hat. Er hatte gesagt, so, also gern ist er nie da gewesen, die Stimmung fand er trotzdem gut und ich glaube, genauso diese Ambivalenz ist es, die uns dann ganz gut steht und die natürlich auch für den Gegner dann im Endeffekt im besten Falle mit 0 Punkten dann endet und für uns natürlich einfach mit einem guten Gesamtpaket. Wenn du jetzt auf deine Aufgaben jetzt schaust und die vielleicht mit deiner früheren Profikarriere vergleichst, gibt es da so Parallelen? Konntest du auch was adaptieren, was vielleicht dann ganz gut aus der Profikarriere passt und was du jetzt auch nutzen kannst?
Ja, also Parallelen gibt es auf jeden Fall. Also zum einen ist das ähnlich wie beim Sport auch, ist das hier ein Teamsport. Also wir haben für jede Position, nenne ich es mal, haben wir Fachexperten. Also wir haben jemanden, der sehr, sehr gut ist im Ticketing. Wir haben jemanden, der sehr, sehr gut ist in der Vermarktung, im Spielbetrieb, in der Spielorganisation. Also wir haben im Grunde, ähnlich wie beim Fußball auch, haben wir Fachkollegen, die in ihren Bereichen sehr, sehr gut sind. Und Leistungsfähigkeit und Erfolg entsteht durch das Zusammenspiel der einzelnen Abteilungen. Also wenn das gut ineinander greift, dann habe ich letztendlich Erfolg. Und so ist es auf dem Platz und so ist es neben dem Platz auch. Und am Ende, man muss auch sagen, ich kann über, möglicherweise bin ich technisch vielleicht nicht der Beste, aber ich habe einen unheimlich starken Willen, ein großes Herz und kann dadurch vielleicht das eine oder andere wettmachen. Und so ist es bei uns auch. Also am Ende arbeiten wir ja auch sehr, sehr gerne mit jungen Menschen zusammen, für die der Job hier vielleicht der erste ist, wo wir sagen, die Basis ist einfach, dass ich Bock habe und dass ich richtig was bewegen will. Und das ganze Inhaltliche, das ganze Know-how, das kriegen wir denen schon beigebogen. So, und das ist im Fußball meines Erachtens genauso. Wenn ich muss am Ende alles auf den Platz lassen und dann kann ich auch vielleicht mal die eine oder andere technische Unsauberkeit möglicherweise verkraften. Also das ist auf jeden Fall eine Parallele. Und was der Sport natürlich sehr, sehr gut macht, ist immer wieder analysieren. Also ich meine, mittlerweile sind die Spiele und die Spieler ja so im positivsten Sinne gläsern, dass ich alles analysieren kann und dann auch am Ende weiß, woran hat Erfolg gelegen und woran hat Misserfolg gelegen. Und das, da habe ich das Gefühl, dass wir hier noch ein bisschen Potenzial haben im Sinne von, wir analysieren wirklich oder wir müssen sehr genau analysieren, was hat uns am Ende weitergebracht, welche Maßnahmen waren erfolgreich und haben gefruchtet und welche wiederum nicht. Ich glaube, da können wir von dem Sport auf jeden Fall lernen.
Du hast ja gerade auch gesagt, wie viele Bereiche du mitverantwortest. Das ist ja gerade, wenn du dann neu zu uns kommst, erstmal so die Herausforderung, sich einen Überblick zu verschaffen. Was waren so die wichtigsten Themen direkt nach deiner Ankunft?
Also auf jeden Fall die handelnden Personen kennenzulernen und auch dann sowas wie, wer kann mit wem nicht, so Verträge zu lesen. Also ich meine, der SharePoint ist schon relativ prall gefüllt. Da hatte ich schon viele, viele Tage auch zu tun, um da erstmal den Überblick zu bekommen und wie gesagt, viele Dokumente zu lesen. Mir wurde es aber auch sehr einfach gemacht, weil mir mit einer großen Offenheit begegnet wurde. Ich konnte alles fragen. Ich habe hervorragende Gespräche geführt und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich ab einem bestimmten Punkt wirklich einen sehr guten Überblick hatte und auch genau wusste, wo wir dann stehen und wo wir jetzt auch konkret auch ansetzen müssen.
Ja, im kaufmännischen Bereich geht es ja vor allem auch um finanzielle Weiterentwicklung. Viele fragen sich dann vielleicht auch, was auch ganz interessant ist und da kannst du sicherlich gute Auskunft geben, wie verdient der FCM denn Geld?
Ja, natürlich über verschiedene Wege. Vielleicht unterteilen wir zunächst erstmal zwischen der Spielbetriebs GmbH und dem e.V. Fangen wir beim e.V. an, da ist es relativ einfach. Da haben wir die Möglichkeit über Spenden, natürlich über Mitgliedsbeiträge den e.V. zu unterstützen, aber auch da über klassisches Sponsoring. Wenn man jetzt beispielsweise HB Immobilien nimmt als Namensgeber des NLZ, dann ist das entsprechend auch Geld, was direkt in den Nachwuchs fließt. Und wir haben ja auch unsere Mitgliederkampagne gestartet, dazu werden wir vielleicht später nochmal kurz kommen. Das sind natürlich alles Gelder, die direkt in den e.V. gehen und womit ich dann entsprechend auch die Nachwuchsmannschaften unterstützen kann, die Frauen, die wir jetzt neu integriert haben, etc. In der Spielbetriebs GmbH ist es so, dass wir natürlich über Ticketing-Einnahmen sprechen, sowohl als Dauerkarte als auch als Tageskarte. Wir haben das Thema Vermarktung und da klassische Sponsorings und auch Hospitality, also sprich VIP, einmal Logen und Business Seats. Wir haben das Thema Merchandising, über das wir natürlich auch Geld verdienen. Und wir haben dann entsprechend auch das Thema TV-Gelder. Und das ist der einzige Bereich, den wir nicht so ein Stück weit beeinflussen können, beziehungsweise nur der Sport. Also natürlich, je besser wir performen und je mehr Spiele wir gewinnen und je länger wir in der zweiten Liga bleiben, desto höher sind auch die Erlöse, die wir dahinter bekommen. Momentan haben wir eine interessante Situation, so nenne ich es mal, weil es ja gerade dieses Schiedsgerichtsverfahren zwischen DAZN und der DFL gibt. Das heißt also, der neue Tonus, der neue Rechtezyklus ab 25, 26, der ist momentan noch nicht geklärt. Das heißt also, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht, mit welchen Geldern wir rechnen können im nächsten Tonus. Das ist sicherlich eine besondere Situation, führt allerdings jetzt auch nicht irgendwie zu Nervosität. Ganz im Gegenteil, wir haben da ein großes Vertrauen, dass die DFL einen guten Deal macht und wir entsprechend auch mal mindestens mit dem Geld auch rechnen können, was wir aktuell bekommen.
Ja, wenn wir über Weiterentwicklung sprechen, aus deiner Sicht, was hat sich beim FCM seit deinem Amtsantritt getan?
Ja, wir haben in der Tat viele Dinge schon jetzt angestoßen oder durchgeführt, aber auch da wieder, ich habe es ja gerade gesagt, das Teamarbeit, das heißt, da waren wahnsinnig viele Menschen auch involviert. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal anfange beim Thema Stadion, dann haben wir mit der MVGM eine Vereinbarung abgeschlossen, die es uns erlaubt, jetzt die Rasenpflege vom Stadionrasen von Platz 1, also des Trainingsplatzes, auch selbstständig zu machen, beziehungsweise über unseren Partner. Wir haben das Thema Drittveranstaltung übernommen. Also das heißt, wir entscheiden jetzt seit dem 1.7., welche Drittveranstaltungen bei uns stattfinden und welche nicht. Wir haben das Thema Namensrechte jetzt umgesetzt. Wir haben ja seit dem 1.7. mit FNet einen neuen Namenspartner. Vielleicht an der Stelle sei nochmal gesagt, natürlich ist mir und uns die Brisanz des Stadionnamens total bewusst und ich kann an meiner oder aus meiner Position auch nur nochmal ein Lob aussprechen, weil die Gespräche, die ich auch geführt habe im Hinblick auf FNet, Heinz Krügel, die Fans verstehen total, dass wir am Ende ein solches hochwertiges Recht verkaufen müssen, um Geld zu verdienen. Und das natürlich emotional, da man sich einen anderen Namen wünschen würde, ist völlig okay. Aber ich fand diese Diskussion sehr, sehr objektiv und sehr klar statt. Und wie gesagt, es wird verstanden, warum wir das gemacht haben. Und wie gesagt, das war einfach nochmal wichtig an der Stelle zu betonen. Vielleicht als einen weiteren Punkt, wir haben auch da auf der Geschäftsstelle nochmal die Schlüsselposition nochmal besetzt. Das heißt, wir haben in der Vermarktung dazu geholt, wir haben in der Kommunikation in deinem Bereich haben wir jemanden dazu gewonnen. Wir haben jetzt weiterhin machen wir Schulung und Weiterbildung, weil ähnlich wie wir es gerade angesprochen haben, wir haben so viele Möglichkeiten im digitalen Bereich, die wir noch gar nicht so richtig kennen und nutzen und da entsprechend auf dem neuesten Stand zu sein und sich die Arbeit zu erleichtern über digitale Hilfsmittel. Auch das haben wir gemacht. Ja, wie gesagt, Stadion, also ich meine, jeder, der im Stadion war, dem ist hoffentlich die blau-weiße Dachbande aufgefallen. Das heißt also, wir versuchen das Stadion so peu à peu in blau-weiß zu bringen, weil das war, als ich hergekommen bin, habe ich gesagt, naja, da fehlt mir noch, also ihr könntet noch mehr FCM-Bezug. Unsere Farben sind blau-weiß. Warum spielen wir das nicht noch mehr? Und das waren dann sehr gute Gespräche, die wir auch mit unseren Partnern geführt haben, wo auch natürlich musst du mit dem einen ein bisschen mehr reden, mit dem anderen ein bisschen weniger, aber grundsätzlich haben wir es geschafft, jetzt so ziemlich alles im Blau und Weiß zu gestalten, zumindest an der Dachbande, bei der Blockbande, da arbeiten wir noch dran. Wir haben jetzt die Gänge im Warmgebäude, also dieses Warmgebäude ist im Grunde dieser weiße Klotz vor dem Haupteingang, da haben wir die Gänge gestrichen, also alles, das Wappen natürlich, also alles, mein Ziel ist es, dass wir viel mehr Blau-Weiß in dieses Stadion bringen und da haben wir jetzt einen guten Schritt gemacht und da denke ich, sind wir im Sommer nächsten Jahres auch noch einen großen Schritt. Vielleicht noch zwei Sachen. Vermarktung, auch da konnten wir natürlich mit wichtigen Partnern verlängern, teilweise sogar ausbauen, Partner dazugewinnen. In der Kommunikation, wir haben jetzt das klassische Stadiontreff haben wir nicht mehr, sondern wir haben jetzt dieses Fallblatt gemeinsam mit euch entwickelt. Wir haben jetzt hier diesen wunderbaren Podcast. Das heißt also, wenn man mal die letzten 6 Monate Revue passieren lässt, dann ist dort wirklich wahnsinnig viel passiert. Das liegt aber primär daran, dass wir als Team klar sind in dem, was wir wollen und auch jeder am Strang gezogen hat und deshalb konnten wir viel erreichen, waren intensive Monate, das ist ja auch kein Geheimnis, dass das natürlich für uns gerade in der spielfreien Zeit zwischen den Saisons unheimlich kräftezehrend ist, aber das wissen wir. Also wenn wir für einen Fußballclub arbeiten, dann wissen wir, dass es krasse sozusagen Peakphasen gibt, das war jetzt im Sommer der Fall. Wichtig ist immer, dass es auch Erholungsphasen gibt, das ist klar, aber wie gesagt, das führt letztendlich dazu, dass halt die Liste relativ lang ist mit den Themen, die wir umgesetzt haben jetzt in den letzten 6 Monaten.
Ja, du deutest es gerade an, das hatten wir auch schon mal beim der ersten Folge mit Christian Tietz, dass tatsächlich in dieser Sommerpause, die ja als Sommerpause zwar gilt, aber sowohl im sportlichen als auch im kaufmännischen Bereich jede Menge los ist. Eigentlich ist mit die intensivste Phase auch gerade, was die Vermarktung angeht.
Hundertprozentig, also alles, ne? Die Vermarktung, weil wir müssen am Ende die Partner, wo jetzt keine laufenden Verträge sind, müssen wir dafür gewinnen, auch diesen Weg weiterzugehen mit uns, auch die eine oder andere Neuerung mit zu gehen. Wir haben natürlich im Ticketing, der Dauerkartenverkauf läuft. Also das ist am Ende für uns, ja, das mag so ein bisschen skurril klingen, aber es ist für uns wirklich die absolut arbeitsintensivste Zeit, ja.
Worauf können sich denn die Fans in und um das Stadion herum in Zukunft und mittelfristig, kurzfristig noch freuen?
Naja, also, dass wir versuchen, auch an der Stadioninfrastruktur zu arbeiten und die weiterzuentwickeln, ist ja auch kein Geheimnis. Wir haben ja das große Ziel, dass wir ja, mit der Stadt gemeinsam die Plätze neu bauen, die Trainingsplätze, dass wir da die Bedingungen deutlich verbessern können, Funktionsgebäude für LZ, also für den Leistungsbereich, für die Herren und dann auch für das NLZ, versuchen natürlich auch entsprechend vielleicht perspektivisch mal die Zeltlandschaft, also die zwei VIP-Zelte irgendwie in einem festen Bau zu überführen. Also das sind so Themen, wo wir sagen, das ist ganz, also ist halt wichtig für die Weiterentwicklung. Vielleicht kriegen wir noch für die Zukunft auch ein noch besseres Einlasssystem hin, dass man schneller von A nach B kommt. Zusammen mit dem Caterer arbeiten wir auch sicherlich daran, dass man schneller gerade in den Stoßzeiten irgendwie sein Bier oder seine Pepsi-Cola bekommt. Also das sind so alles so Punkte, wo wir sagen, wir machen das ja nicht irgendwie aus Selbstzweck, sondern wir fragen ja auch, was macht für dich, für den Fan irgendwie ein gutes Stadionerlebnis aus und bekommen dann unsere Rückmeldungen, versuchen das natürlich peu à peu umzusetzen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass viele Sachen einfach viel Geld kosten und auch gar nicht so einfach umzusetzen sind, auch wenn es möglicherweise einfach erscheint und wir einfach auch gucken müssen, was ist auch finanziell und grundsätzlich auch vom Know-how und ressourcentechnisch einfach machbar.
Du hast doch schon angedeutet, die Vermarktung logischerweise nimmt einen sehr wichtigen Anteil auch ein bei uns. Wie wichtig sind denn Wirtschaftspartner und Unterstützer für den Club?
Ja, also natürlich sehr, sehr wichtig. Standardantwort. Ich werde die aber auch begründen. Und zwar ist es so, dass wir gerade über Hospitality und Sponsoring ungefähr ja, ein Drittel der Erlöse erzielen. Ein Drittel der Gesamterlöse. Und natürlich haben wir über große Partnerschaften, also Unternehmen, die hochvolumig bei uns sich engagieren, da kommt viel zusammen, aber, und das ist der zentrale Punkt, wir haben am Ende weit über 800 Partner. Das sind von ganz klein, die wirklich ein Paket gekauft haben, was so 500 Euro kostet, bis ganz groß, bis zu unserem Hauptpartner, also der dann mehrere hunderttausend Euro auch investiert. Und diese breite Basis an Partnern, das ist am Ende das, was uns diese Stabilität gibt, weil wir haben jetzt kein Risiko drin im Sinne von, was ist jetzt, wenn ein ganz großer irgendwie mal umkippt. Das haben andere Vereine, wo es deutlich möglicherweise eine etwas ungesündere Struktur gibt, im Sinne von ein großer Partner hat einen großen Anteil am Gesamtkuchen. Das ist bei uns nicht der Fall. Und das ist seit Jahren so, dass sich jedes Unternehmen einfach wahnsinnig stark mit dem FCM identifiziert und auch in schlechten Jahren in der Vergangenheit an Bord geblieben ist und jetzt natürlich in einer Phase, in der wir sportlich erfolgreich sind und im dritten Jahr zweite Liga spielen, natürlich auch gerne mit an Bord sein wollen. Also sprich, das ist extrem, extrem wichtig, will das aber gar nicht jetzt irgendwie höher heben als auch der sozusagen die Einnahmen, die wir dann natürlich übers Ticketing bekommen, die Einnahmen, die wir übers Merchandising bekommen. Also es ist am Ende, greifen da ganz viele Schrauben ineinander, die ineinander greifen müssen, damit wir am Ende auch das Geld verdienen, um Zweitliga-Fußball hier am Standort ermöglichen zu können. Weil eine Sache ist auch völlig klar und die muss auch jedem bewusst sein. Wir spielen ja gegen Mannschaften jetzt aus Köln, aus Berlin, aus Schalke. Die haben ganz andere Möglichkeiten als wir. Also wir müssen am Ende irgendwie uns weiterentwickeln, um eben auch, wie gesagt, langfristig in dieser wunderbaren zweiten Liga auch konkurrenzfähig zu sein.
Ja, wie attraktiv die zweite Liga ist und wie attraktiv der Club ist, haben wir auch im Sommer gemerkt. Wir hatten ja die Mission 15.000, der angepeilte Dauerkartenrekord, der uns dann auch gelungen ist. Die Mission haben wir auch fast erfüllt. Was bedeutet dieser Dauerkartenrekord aus deiner Sicht für uns?
Ja, es heißt zunächst erst einmal, dass wir wahnsinnig treue Fans haben, die auch weiterhin eben alle Spiele des FCM hier verfolgen wollen. Es ist natürlich auch so, dass die zweite Liga aufgrund der Mannschaftszusammensetzung sehr attraktiv ist und es ist sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass der Fußball, den wir spielen, auch ganz attraktiv ist, dass es einfach Spaß macht, hier ins Stadion zu kommen und die Spiele zu verfolgen und dass wir am Ende knapp 15.000 Dauerkarten verkaufen, das ist, und du hast es gerade gesagt, das ist ein Rekord, das hat es in der Vereinsgeschichte noch nie gegeben und das ist ein großer Erfolg, aber das ist ein Erfolg der Fans, da kann sich jeder Einzelne auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe meinen Teil dazu beigetragen oder trage meinen Teil dazu bei, dass wir am Ende eben diese Stimmung erzeugen, weil am Ende Ende ein volles Stadion ist eine Grundvoraussetzung dafür. Und deshalb kann ich auch nur jeden sozusagen ermutigen, immer bei allen Heimspielen ins Stadion zu kommen und den FCM zu unterstützen an der Stelle. Und wie gesagt, am Ende ist es wirklich ein toller Erfolg und zeigt einfach, dass wir da sehr eng zusammengerückt sind in der Vergangenheit.
Was ja auch immer wieder ein Thema war, war ja, dass wir das Merchandising wieder in den Verein zurückgeholt haben, vor fast 2 Jahren mittlerweile. Warum?
Ein Verein muss sich grundsätzlich immer die Frage stellen, was macht er selber und was gibt er entsprechend an Externe nach draußen. Und auch da muss man die Historie so ein Stück weit kennen. Und ich habe mich lange auch mit Andreas Müller unterhalten, der das über viele Jahre für den FCM gemacht hat und sehr gut gemacht hat. Und wir sind dann an einem Punkt gewesen als FCM, wo wir die Stärke entwickelt haben, ein solches Thema selber zu bespielen. Ich kenne Vereine, ich habe ja selber bei einem gearbeitet, wo auch das Merchandising punktuell mal ausgelagert war. Und auch das war ein wichtiger Schritt, weil das sozusagen in der damaligen Phase auch gar nicht so professionell vom Verein hätte gemanagt werden können. Dann gab es jemanden, der das da gemacht hat, und ähnlich war es hier auch. Und wir waren dann an einem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir es wieder so weit, dass wir es selber machen können, dass wir es auch auf die nächsten Entwicklungsstufen heben können. Und deshalb war das eine ganz logische Folge, das dann entsprechend auch das Merchandising in den Verein zu integrieren.
Du hattest ja vorhin schon mal angedeutet, das Thema Drittveranstaltung, dass wir es jetzt selber auch wieder vermarkten können. Für die, die es vielleicht etwas zu abstrakt auch finden, was bedeutet das eigentlich genau?
Also Drittveranstaltungen sind alles bis auf den Spieltag. Also Spieltag ist klar, und Drittveranstaltung ist im Grunde von Geburtstagsfeiern über Hochzeiten, über Messen, Kongressen. Kann alles im Stadion stattfinden. Im Grunde, wir haben ja einen ganz engen Draht auch zur MVGM, das ist ja der städtische Betreiber auch des Stadions und der GTEC Arena und viele andere Destinationen hin in Magdeburg auch. Und aber jetzt ist es eben so, dass wir das Thema selber auch pushen können, weil wir jetzt genau entscheiden können, wen wollen wir denn eigentlich jetzt im Stadion haben und wen nicht. Und deshalb kann ich auch da nur noch mal motivieren, wenn jetzt Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, jetzt ist ja dann, ich meine, ist ja September, ist noch ein bisschen Zeit bis hin, aber man muss ja schon mal planen. Dann kann ich auch nur dazu ermuntern, mal bei uns nachzufragen, ob für die avisierten Zeitpunkte nicht was frei ist. Also das ist ein tolles Erlebnis, auch wenn das Stadion dann natürlich in dem Fall leer ist, weil kein Zuschauerbetrieb stattfindet. Aber es ist dann immer was ganz Besonderes in einem Stadion, eine Weihnachtsfeier oder wie gesagt ein Meeting oder was auch immer durchzuführen. Also das werden wir noch stärker ins Licht heben, Manu, da bist du ja auch in der Verantwortung, dass die Leute das entsprechend noch mitbekommen und auch auf dem Schirm haben. Aber wie gesagt, das ist ein großer Schritt gewesen, ja.
Ja, wir gehen gerade mal so ein paar Themen durch, aber es ist, glaube ich, auch ganz interessant, um im Detail auch mal zu erfassen, worum es genau geht und was es auch so bedeutet. Ein Thema natürlich jetzt gerade aktuell auch, wenn man es überall in der Stadt sieht, auch zum Teil in der Volksstimme, auf der Titelseite, bei uns über die Social-Media-Kanäle natürlich, die Mitgliederkampagne. Warum, kannst du vielleicht mal erklären, hat sich der Verein zu diesem Schritt entschlossen, diesen Weg auch zu gehen, um die Mitglieder und die Mitgliedschaft ein bisschen nach oben zu...
Also wir haben, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, seine Fanleidenschaft zu zeigen. Klar, dass über ein Trikot, letztendlich über den Stadionbesuch, und wir denken, dass eine Mitgliedschaft so ziemlich das Emotionalste ist, was man machen kann. Die emotionalste Verbindung zwischen Verein und Fan. Und wir wollen einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, was wir haben, das wollen wir einfach noch stärken. Und wir wollen einfach die Menge oder die Gruppe an Menschen einfach noch vergrößern, Teil dieses Gemeinschaftsgefühls zu sein. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, unsere Fans unterscheiden nicht zwischen Spielbetriebs GmbH und e.V. Also das ist ja auch nur ein technisches Konstrukt sozusagen, und wir sind eins. Und das war ein schönes Beispiel für, wir haben eine Idee, wir sagen, wir wollen einfach, wie gesagt, dieses Zugehörigkeitsgefühl wollen wir stärken, wir wollen einfach noch mehr Mitglieder gewinnen, um eben, das hatte ich auch schon angesprochen, dem Verein und dem Nachwuchs insbesondere auch noch besser unterstützen zu können. Und lasst uns gemeinsam eine Mitgliederkampagne fahren. Und auch da war natürlich die Überlegung, wie kann man sowas irgendwie charmant machen, und haben uns dann irgendwie so gesagt, das muss auf jeden Fall Magdeburger Sprech sein. Und ich hatte dann so ein Buch, das hatte ich dir auch in die Hand gedrückt, so mit Magdeburger Mundart, und da war so dieser Begriff, auch du Vogel dabei, und da sagte ich, ey, das ist doch eigentlich prädestiniert, lass uns doch irgendwie mit diesem Begriff arbeiten. Jetzt wissen wir natürlich auch, ist diese Interpretation des Begriffs natürlich kontextabhängig. eigentlich. Wir wissen auch, das kann manchmal durchaus auch scharf klingen, wenn man sagt, du Vogel, kann aber am Ende auch ganz liebevoll klingen und sagt, jetzt werd doch mal endlich Mitglied, du Vogel. Ja? Also und das ist, das war natürlich was wir gespielt haben, aber auch noch viele andere Begrifflichkeiten und Mundarten. Und ja, so ist einfach, wollen wir noch mehr Menschen eben als Mitglied hier beim FCM begrüßen und freuen uns einfach über jedes Mitglied. Ja.
Was sich mittlerweile schon etabliert hat, ist, wenn man Mitglied ist, dass man auch immer ein Clubmagazin bekommt. Es sollte jetzt, liebe FCM-Fans, auch schon bei euch im Briefkasten liegen, hoffen wir natürlich. Falls es nicht der Fall sein sollte, einfach direkt auch an uns wenden. Das ist ganz wichtig, weil da schaffen wir natürlich die Möglichkeit, das steht jedem Mitglied zu, das soll auch jedes Mitglied auch bekommen. Wie wichtig ist denn ein solches Produkt? Denn das erscheint jetzt viermal im Jahr und hat ja auch viele exklusive Geschichten. Ne?
Ja, also ja, wie konsumiert man? Also Nachrichten kann ich irgendwie im Bürostuhl oder in der Bahn oder wo auch immer entsprechend übers Handy konsumieren. Das ist jetzt ein Heft. Das liest man mal nicht so eben im sozusagen auf dem Weg zum Allee-Center, sondern das kann man gut abends auf der Couch mal durchblättern, weil da so viele Geschichten drin sind, die wir ja sonst nicht kommunizieren. Also dass wir so Brummis Geschichtsstunde, dann mal wirklich so ein tiefes Interview jetzt mit Dome Reimann. Das sind einfach Dinge, die wir so über keinen Kanal nach draußen bringen, die, glaube ich, nochmal ganz interessant sind, weil sie Hintergrundinformationen geben und einen breiten Überblick. Es ist nicht nur Profifußball, sondern den Verein macht ganz viel andere Themen auch aus. Und das versuchen wir über dieses Heft entsprechend auch abzudecken. Und deshalb ist es natürlich für uns ein ganz zentrales Medium, um entsprechend, wie gesagt, Informationen, Geschichten nach draußen zu tragen, die vielleicht jetzt der Leser noch gar nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, du hast schon die Fülle der Aufgaben und der Themen auch angesprochen, die du natürlich immer jeweils dann auf dem Zettel hast täglich. Wie schaffst du es eigentlich, so Berufliches und Privates in Einklang zu bringen?
Naja, ich hab den Vorteil, dass ich meinen Traumberuf gerade ausüben darf. Das heißt, es ist natürlich so, dass ich unheimlich viel Kraft aus dieser Aufgabe ziehe und mich dann natürlich auch erwische, wenn ich irgendwie abends auf der Couch bin, dass ich nochmal einfach Dinge lese oder mache für den FCM. Das fühlt sich aber auch nicht nach Arbeit an. Das klingt immer ein bisschen skurril, aber es ist wirklich so, dass mir das unheimlich viel Freude bereitet. Fakt ist aber auch eins, jetzt insbesondere in meiner neuen sozusagen Rolle als Papa, ist natürlich auch so, wenn Kinderzeit ist, ist Kinderzeit. So, dann gibt es auch nichts anderes. Dann ist der kleine Wurm dann in dem Moment total im Fokus und dann gucke ich auch, dass ich alles andere ausblende. Das heißt, es ist natürlich so, dass auch viel Zeit natürlich entsprechend für diese Aufgabe investiert wird. Der Vorteil, meine Partnerin hat mich so kennengelernt, also sie weiß am Ende oder wusste sich, auf was sie sich einlässt und dementsprechend ist das wirklich ein total, es macht einfach riesig Spaß. Es fühlt sich einfach rund an und ich glaube, das merkt man, da ziehe ich unheimlich viel Energie raus, die ich aber auch brauche für die Aufgabe.
Ja, du hast gerade gesagt, du bist kürzlich Vater geworden. Was hat sich für dich dadurch noch verändert? Also es gibt jetzt die Papa-Zeit, die Zeit für das Kind natürlich, aber auch für dich persönlich, für euch, was hat sich verändert?
Naja, also zumindest mal, dass wir oder dass ich jetzt mehr schaffe in weniger Zeit. Also das ist ja irgendwie das Verrückte, wenn ich am Ende weiß, ich möchte gerne um 18 Uhr zu Hause sein, weil die Kleine da ihr Abendessen bekommt, dann kriege ich die Sachen, die ich schaffen will, irgendwie gehandelt. So, das wäre in der Vergangenheit, wenn du weißt, ja, ob du jetzt um 18 Uhr zu Hause bist oder um 22 Uhr, macht eigentlich keinen großen Unterschied, dann daddelst du noch ein bisschen rum und dann verlierst du dich irgendwie und so ist es so, ich weiß, wie viel Zeit ich am Tag zur Verfügung habe, meine Aufgaben zu erledigen und deshalb, da sind wir wieder bei einer der ersten Fragen, so Stichwort Organisation, und weiß ich halt, was ich machen kann und was nicht und dann werden auch sozusagen, ich nenne es mal Störfaktoren, werden dann halt ausgeschaltet. So. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Natürlich ist, man muss das überlegen, die Kleine ist irgendwie Ende Dezember zur Welt gekommen. Wir sind im Februar umgezogen. Also da kam schon relativ viel Neues dazu. Der Vorteil ist natürlich, dass wir hier in ein Umfeld kommen mit Familie direkt ums Eck. Wie gesagt, Menschen, die uns wohlgesonnen sind. Das heißt, der Start war echt einfach und jetzt müssen wir schauen. Meine Partnerin ist ja dann auch sozusagen, möchte wieder in den Job einsteigen. Kita-Platz, auch da haben wir Glück, dass wir jetzt schon einen gefunden haben. Also es sind viele Themen, die jetzt sozusagen dazugekommen sind, die ich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die wahnsinnig viel Spaß machen.
Ja, du stammst aus Haldensleben. Was bedeutet dir Heimat?
Ja, so ein, also schwer zu beschreiben. Am Ende ist es so, das war schon immer so, als ich dann rausgezogen bin und auf der A2 dann nach Sachsen-Anhalt rein bin, das ist einfach, gibt dir ein gutes Gefühl. Man kann das gar nicht so beschreiben. Das ist irgendwie was, wo, Stichwort so Geborgenheit vielleicht auch, ne? Du kennst das, du kennst die Leute, ich hatte eine tolle Kindheit. Ich bin unheimlich behütet aufgewachsen. Das heißt, ich hatte im Grunde in meinem ganzen Leben nie irgendwas auszustehen. Und das gibt mir natürlich dann irgendwie dieses wohlige Gefühl, wenn ich dann wieder hier in der Heimat bin. Das ist es dann am Ende. Und das Verrückte ist ja, das ist irgendwie, also vielleicht jetzt ein bisschen pauschal, aber vielleicht kann das der eine oder andere nachvollziehen, das ist irgendwie der gesamte Osten. Also es ist auch, ich fühle mich auch in Leipzig wohl, ich fühle mich auch in Berlin wohl. Gut, kann man sagen, Berlin ist Osten oder Westen, ist eigentlich wirklich wurscht, aber am Ende ist es wirklich so, dass ich mich in der Region sehr wohl fühle. Muss aber auch dazu sagen, in Hamburg haben wir uns sehr wohl gefühlt, in Heidelberg ist eine tolle Stadt, habe eine Zeit in Köln gewohnt, was schön war. Also es ist überall, also ich kann mich schön schnell akklimatisieren, aber es gibt nur eine Heimat und das ist am Ende hier die Region,
ja. Ja, du hast gerade gesagt, du warst ja schon gut unterwegs so. Hast du so bestimmte Dinge aus den bestimmten Stationen auch mitgenommen? Manchmal ist es ja so vielleicht so eine Mundart, so ein Sprech auch oder irgendwie irgendeine Angewohnheit. Gibt's da was?
Ich glaube, am Ende, wenn ich jetzt so nach Hamburg gucke, man sagt ja immer, der Hamburger ist irgendwie so ein bisschen unterkühlt. So, ich glaube, der ist halt nicht so emotional wie beispielsweise dann irgendwie der Kölner, insbesondere wenn er dann irgendwie in seinem Karneval sich bewegt. Aber es ist am Ende, jede Stadt und jede Station hat irgendwie was mit mir gemacht, also im positiven Sinne, weil ich habe viele verschiedene Menschen kennengelernt. Genau wie du es gesagt hast, der Rheinländer ist anders als der Hamburger und am Ende ist auch der Mensch in Mannheim anders als der in Magdeburg. So, das vielleicht eine kurze Anekdote. Ich habe einen guten Freund, der ein Unternehmen hat, der sagt beispielsweise, Reisezeit ist Weiterbildung. Also der sagt, jede Reise, die du machst, verändert dich. Und deshalb sagt er, heißt es bei ihm auch nicht Reisekosten, sondern das sind alles Weiterbildungskosten. Und das ist ein ganz interessanter Blick auf die Sache, weil es am Ende immer wichtig ist, seinen Horizont zu erweitern, neue Dinge kennenzulernen. Und wie gesagt, da bin ich auch in der glücklichen Situation, viel machen und erleben zu dürfen, macht mich aber auch als Mensch ein Stück weit aus, ja.
Wenn wir so ein bisschen auf das Thema Tradition und Werte schauen, ist ja ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt auch gerade über die kaufmännische Seite gesprochen. Alle wissen ja, in dem Wettbewerb in der DFL, in der ersten oder zweiten Liga, ist es natürlich unheimlich wichtig, auch mithalten zu können. Das bedeutet auch, dass man natürlich um gewisse finanzielle Mittel nicht verlegen sein darf. Man muss einfach Geld verdienen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ja auch Traditionsvereine wie eben der FCM, da ist Tradition sehr wichtig. Aus deiner Sicht, wie gelingt da der Spagat zwischen Tradition und Kommerz?
Ja, indem man sich eben nicht an diesen Extrempunkten bewegt. Also ist doch völlig klar, dass ich jetzt nur mit Tradition kann ich heute nichts mehr besehen. Das sehen wir an ganz vielen Vereinen, die eine wahnsinnig starke Tradition haben und lange Geschichte und jetzt irgendwie so ein Stück weit in der Versenkung verschwunden sind. Auf der anderen Seite ist aber auch der Fokus nur auf Kommerz und irgendwie überlegen, wie kann ich noch den letzten Euro verdienen, ist auch nicht richtig. Ich glaube, für den FCM können wir sagen, dass wir sehr genau wissen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen in der Vermarktung insbesondere und mit wem nicht. Weil der Punkt ist ja folgender, du hast es gesagt, wir müssen am Ende Geld verdienen, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Aber wir müssen das auf unsere Art und Weise machen. Wir können gewisse Dinge nicht machen, weil sie einfach nicht zum Verein passen. Sie würden wahrscheinlich kurzfristig irgendwie einen monetären Effekt haben, aber es würde uns am Ende wieder auf die Füße fallen, weil es einfach nicht sich nach FCM anfühlt. Und deshalb ist es immer wieder, du hast von Balance gesprochen, das ist es wahrscheinlich auch, immer wieder dieses Austarieren, wie weit können wir gehen, wo können wir noch Erlöse erzielen und wo dann aber auch nicht und wo es dann auch völlig, völlig okay so ist, dort diesen Euro nicht zu verdienen. Und ich glaube, je klarer wir über uns sind und so wie wir sein wollen und wie wir nach innen und nach außen wirken wollen, macht es uns dann wieder auch einfacher, noch einfacher zu überlegen, welche Erlöspotenziale können wir noch heben und welche werden uns am Ende auch verschlossen bleiben.
Ja, Matthias Niedung, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat ja auch in der Folge bei uns, hört auch gerne da auch nochmal rein, über den Magdeburger Weg gesprochen. Das klingt sehr stark nach genau dieser Richtung. Ist es genau dann einfach so ein, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber ein klarer Fokus und eine klare Identität, die wir uns dann auch dadurch mitgeben?
Am Ende muss das jeder Verein für sich selber entscheiden, wie er das für sich interpretiert. Es gibt sicherlich auch Beispiele, die da etwas weniger kritisch sind, was irgendwie, sag mal, Partnerschaften angeht mit kommerziellen Unternehmen. So, aber für uns, und da hat Matze Liedung schon genau den richtigen Punkt gesagt, für uns gibt es den Weg, das ist der Magdeburger Weg, und den werden wir beschreiten. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und wir müssen am Ende gucken, dass wir im Rahmen dieses Weges eben unsere Erlöse irgendwie peu à peu erhöhen können, um dadurch natürlich auch den Sport zu unterstützen, um weiterhin auch hier Zweitliga-Fußball am Standort ermöglichen zu können. Aber am Ende kann es nur so sein, dass hier die Partner, die sind, sich auf den FCM zu 100% committen, dass unsere Merchandising-Partner oder ich nenne es mal allgemein unsere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie einfach die DNA des Clubs in sich tragen. Und wer das nicht hat oder wer das nicht mitbringt, der wird am Ende auch hier keine Kooperation haben können.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz guter Weg, insofern auch, als dass das ja was ist, was auch, glaube ich, vielen Fans wichtig ist und was ja aber auch dann den Unternehmen logischerweise hilft im Zusammenhang mit dem FCM, weil sie eben auch ganz klar wissen, worauf sie sich einlassen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was sie auch bekommen wahrscheinlich, ja.
Genau, also das am Ende, das ist ja sowieso eines meiner Credo, Spiel mit offenen Karten. Also das macht keinen Sinn, jetzt irgendwie auch einem potenziellen Partner irgendwie was, möglicherweise was zu verschweigen, was ihm dann im Zweifel wieder auf die Füße fallen kann oder uns allen dann am Ende, weil wir keine richtige Entscheidung getroffen haben. Also wir sind da schon sehr, sehr transparent mit dem, was der Club ausmacht, und deshalb wähne ich uns da auch auf einem wirklich guten Weg.
Wichtig ist ja auch die Zusammenarbeit und das Gemeinsame dann ja auch mit den Gremien insgesamt. Wie läuft da die Zusammenarbeit mit dem Präsidium und dem Aufsichtsrat, und was ist aus deiner Sicht da auch besonders wichtig?
Also meines Erachtens läuft die Zusammenarbeit gut, würde sogar fast sagen sehr gut. Müsste man jetzt die Gremien mal fragen, ob die das auch so sehen. Nein, also am Ende gibt es ja einen steten Austausch. Es gibt regelmäßige Präsidiumssitzungen, wo ich daran teilnehme. Es gibt Aufsichtsratssitzungen, wo ich daran teilnehme. Ich habe jetzt einen sogenannten Gremieninformationszirkel noch ins Leben gerufen, wo wir zwischen den Sitzungen auch nochmal für die es interessiert, nochmal die wichtigsten Informationen zum FCM auch teilen und zu den Entwicklungen. Und das ist meines Erachtens, und so habe ich es jetzt auch in der Vergangenheit immer gehandhabt, eine transparente Kommunikation, sodass sich da jeder auch abgeholt fühlt, und das führt am Ende dazu, dass ich ein starkes Vertrauen aus den Gremien spüre, was meine Person und unsere Arbeit hier entsprechend angeht, und deshalb, wie gesagt, kann ich wirklich nur sagen, dass das ein sehr, sehr angenehmes und harmonisches Arbeiten ist. Und vielleicht noch ein Halbsatz, so das, was ich jetzt wahrgenommen habe in der kurzen Zeit, wo ich da bin, ist auch ein starker Zusammenhalt in den Gremien. Also das auch da kennt man das ja von anderen Standorten, dass man irgendwie eine Sache bespricht und irgendwie zwei Tage oder nicht mal zwei Tage, sondern zwei Stunden später ist es irgendwo in der Presse. Ich glaube, das ist eine ganz große Stärke auch von unserem Verein und von unseren Gremien in der Vergangenheit schon, so wie ich es wahrnehme, und jetzt auf jeden Fall mal mindestens in der Zukunft, dass wir dort ganz eng zusammenstehen und auch jeder sozusagen seine Aufgabe kennt und dazu beiträgt, den FCM auch weiterzuentwickeln. Und deshalb, wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, finde ich die Zusammenarbeit sehr fruchtbar aktuell.
Ja, ein klares Bild nach außen hat ja auch der FC St. Pauli. Wie hast du die Arbeit dort empfunden, ne?
Auch das war ein spezielles Umfeld. Also ich habe die Zeit dort wahnsinnig genossen. Also es gab insbesondere die Phase, wo ich dann ganz eng mit Bernd von Geldern zusammengearbeitet habe, dem damaligen Geschäftsführer, der mich wahnsinnig viel hat machen lassen und immer so ein Stück weit als, könnte man fast sagen, Protégé und Mentor auch für mich fungiert hat und wir immer noch einen sehr, sehr guten Draht haben und uns über viele Dinge austauschen. So, und deshalb konnte ich da einfach auch meine Vorstellung mit einbringen. Und es ist ja auch am Ende kein Geheimnis, dass der FC St. Pauli, ich will jetzt nicht sagen kommerzkritisch ist, aber dann durchaus auch sehr genau hinguckt, mit wem man da zusammenarbeitet, und da sicherlich auch die Möglichkeiten, mit kommerziellen Partnern zusammenzuarbeiten, sehr, sehr begrenzt ist. Das ist nicht weiter schlimm, weil am Ende ist das ja auch eine klare Vorgabe für die Vermarktung, dort sich entsprechend auf die Suche nach neuen Unternehmen zu machen, mit denen man kooperieren kann. am Ende war es wirklich so, das ist eine sehr, sehr anstrengende Zeit gewesen. Dazu muss man natürlich noch sagen, das war alles auch Corona. Das, wie gesagt, will da jetzt gar nicht ins Detail eingehen, aber das war natürlich auch so für Vereinsvertreter und gerade für die, die in der Verantwortung sind, eine echt schwierige Zeit, weil wir nie so genau wussten, wie geht's weiter, müssen aber trotzdem entsprechend auch das ganze Rad am Laufen halten. Und das kostet natürlich Körner, das ist gar keine Frage. Und irgendwann war ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich nicht mehr sozusagen die volle Leistungsfähigkeit abrufen und ich möchte am Ende eine Aufgabe, wo ich 100% von dem, was ich geben kann, auch geben möchte und geben kann. Und deshalb auch, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt und wiederhole mich an der Stelle auch super gern nochmal. Es ist am Ende, es ist the perfect match, würde man fast sagen. Also ich fühle mich hier wahnsinnig gut aufgenommen und mache das wirklich sehr, sehr gerne.
Ja, wir haben den Magdeburger Weg auch angesprochen. Aus deiner Sicht, wo willst du mit dem FCM denn hin? Das passt ja ganz gut dazu.
Also, wenn du Christian fragen würdest, will er jedes Spiel gewinnen, ist so ein bisschen rhetorisch, aber ich würde wahrscheinlich sagen, ja. Also Fakt ist doch eins, die Spieler spielen Fußball, um zu gewinnen. So, wenn du viele Spiele gewinnst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du in die nächsthöhere Liga aufsteigst. So, wir sind alle ambitioniert und wir alle machen das natürlich, um sportlich erfolgreich zu sein. Und ich finde, dass gerade Beispiele wie Fürth, wie Darmstadt, wie jetzt Kiel ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür sind, dass auch Standorte, die jetzt nicht vergleichbar sind von der Wirtschaftskraft mit Hamburg, mit Köln, mit Berlin, trotzdem diesen Schritt gehen können. Und ich ziehe daraus total viel Energie, dass ich sage, wenn diese Standorte das schaffen und warum sollen wir das nicht auch mal schaffen, wenn die Sterne günstig stehen? Jetzt, wie gesagt, bitte mir nichts in den Mund legen, aber nochmal, wir sind ambitioniert, wir wollen auf jeden Fall hier in dieser zweiten Liga bleiben und so viele Punkte wie möglich sammeln. Und wenn dann die Sterne günstig stehen und viele Dinge zusammenkommen, warum sollten wir nicht die Ambition entwickeln, auch dann mal noch eine Liga höher zu rutschen?
Ja, Matze Niedung hatte einen ganz schönen Vergleich, dass wir mit dem Trabi DTM fahren aktuell, aufgrund einfach dieses harten Konkurrenzkampfes und des Wettbewerbs in der zweiten Bundesliga. Welche Herausforderungen siehst du für den Club aktuell und auch mittelfristig, weil gerade in Bezug auf die Weiterentwicklung?
Ja, es ist, glaube ich, etliche Themen. Also das eine Thema, ich hatte das schon angesprochen, ist natürlich, dass wir Geld verdienen müssen. So, das habe ich jetzt an unterschiedlichster Stelle schon gesagt. So, wir müssen aber auch die Infrastruktur weiterentwickeln. So, dass es ist am Ende ja auch kein Geheimnis, dass Spieler sich für einen Verein entscheiden, wo die Infrastruktur, die Trainingsbedingungen einfach top sind. Und da haben wir noch Nachholbedarf. Da sind wir hoffentlich auf einem guten Weg, dass wir so schnell wie möglich jetzt auch in die Platzinfrastruktur investieren können und auch in die Funktionsgebäude. Das ist ein wichtiger Punkt. Den müssen wir unbedingt so schnell wie möglich umsetzen. Da brauchen wir jegliche Unterstützung von allen Seiten. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Dann hatte ich auch schon kurz angesprochen, wir wissen momentan nicht, welche TV-Gelder wir bekommen im nächsten Zyklus von der DFL. Auch das ist natürlich so eine Frage, mit der wir uns gerade intensiv auseinandersetzen. Was ist denn, wenn wir jetzt signifikant weniger Geld bekommen? Wie kriegen wir am Ende trotzdem das System weiterentwickelt? Da haben wir auch ein, zwei gute Ideen, die dann mit Sicherheit zum Tragen kommen würden. Erstmal, wie gesagt, also ich bin ja von Grund aus auf positiv. Ich gehe davon aus, dass wir entsprechend dort nicht weniger bekommen. Aber wie gesagt, sind ja Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Du hast nach Herausforderungen gefragt. So, und dann ist es mal grundsätzlich auch Infrastruktur, auch das Stadion wird immer älter, wir haben Instandhaltungsmaßnahmen, die wir fahren, jetzt haben wir Gott sei Dank neue LED-Wände, hoffentlich haben wir bald eine neue Soundanlage, also das sind so peu à peu Dinge, die wir machen müssen, um die Infrastruktur um das Stadion auch entsprechend aktuell zu halten. Und dann sind es so die klassischen Themen. Also wir müssen am Ende auch als Mitarbeitende uns weiterentwickeln, wir müssen viel lernen, wir müssen viel unterwegs sein, um neue Impulse zu bekommen. Und dann nochmal, ich wähne uns wirklich auf einem guten Weg, weil das Gesamtpaket hier in Magdeburg, wenn ich das mal so beschreiben darf, einfach unheimlich gut ist.
Ja, wenn wir mal insgesamt auf die erste und zweite Liga schauen, gibt es natürlich trotz allem auch sehr große Unterschiede, was die Grundvoraussetzungen oder auch die Entwicklung der Vereine auch aus der Tradition heraus, beziehungsweise einfach, weil jetzt zum Beispiel so ein Verein wie der FC Bayern München natürlich über Jahrzehnte ganz oben auch in Europa mitgespielt hat und ganz andere finanzielle Möglichkeiten sich auch erarbeitet hat. Wie siehst du insgesamt so die Entwicklung des Fußballs? Es gab jetzt auch erst wieder eine Champions League-Reform, da musste man sich dann auch, glaube ich, erstmal belesen, wie das Ganze jetzt genau vonstatten geht. Wie siehst du es?
Da habe ich eine differenzierte Sichtweise drauf. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es einen Spieler aus Argentinien gibt, der in der Premier League spielt, der, glaube ich, 75 Spiele gemacht hat und war weit über 150.000 Kilometer mit dem Flieger irgendwie unterwegs war. Da fragt man sich dann schon, okay, da ist irgendwo eine Grenze erreicht, was die Anzahl der Spiele angeht und sicherlich auch irgendwie, was die Reisetätigkeit angeht. Auf der anderen Seite sage ich, wir haben wahrscheinlich auch in diesem Jahr eine zweite Liga, die einen neuen Zuschauerrekord aufstellen wird. Wir hatten eine fantastische EM im eigenen Land. Das heißt, ich habe gerade das Gefühl, dass wir wieder diesen Impuls gesetzt haben in Deutschland und dass Fußball auch nach wie vor wahnsinnig wichtig ist und den Leuten auch unheimlich viel geben kann. Auch das ist ja ein Teil der Wahrheit. Ich habe es ja beschrieben, wenn wir gewinnen, dann merkst du das einfach in der Stadt, weil die Stimmung einfach gut ist. Und so kann der Fußball, hat eine unheimlich starke Kraft, und deshalb gucke ich hier, was unsere Entwicklung angeht, im Grunde sehr positiv drauf. Ob jetzt die Champions League Reform, ob das die richtige ist und ob das nicht irgendwie möglicherweise mal ein Wettbewerb weniger sein sollte, um auch noch weiterhin diese Galligkeit zu haben auf Fußball. Das ist dann ein Thema, was sag mal, ganz oben entschieden wird bei der FIFA. Ich glaube, da können wir eine Meinung haben, aber haben, glaube ich, relativ wenig Mitbestimmungsrecht. Aber grundsätzlich sehe ich das jetzt nicht so kritisch, wie viele andere das möglicherweise sehen. Wie gerade beschrieben, wenig da uns auf einem guten Weg.
Ist es vielleicht insgesamt dann auch wieder diese Balance zwischen Chance und Verantwortung gleichzeitig?
Naja, es ist am Ende, jeder muss halt aus der Situation irgendwie das Beste machen. Also natürlich, wir haben jetzt die Situation, dass wir als DFL, wir bekommen sozusagen den Rahmenspielplan der FIFA und müssen gucken, dass wir unsere Spieltage da irgendwie einweben. Das heißt, wir haben 0,0 Mitspracherecht. Das ist natürlich irgendwo ungünstig, weil das natürlich weit weg ist von einer partnerschaftlichen Lösung. Aber grundsätzlich, wir müssen am Ende die Situation so annehmen, wie sie ist. Ich sage mal, wir klopfen uns dann den Staub aus den Klamotten und gehen dann halt nach vorn. So, also es nützt am Ende nichts zu lamentieren, sondern wir müssen die Situation annehmen, wie sie ist, und das Beste draus machen.
Einweben ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir weben natürlich, wie auch schon bei Philipp Hercher, ein paar Fanfragen ein und würden dann direkt mal mit einer Diskussion starten, die zuletzt mal aufgekommen ist. Und da gleich die erste Frage an dich, ob geplant ist, die Wasserpreise zu senken oder einen Trinkbrunnen aufzustellen in der Elfnetter Arena.
Ja. Also auch die Diskussion ging natürlich nicht an mir und an uns vorbei. Wissen auch, dass das einige Vereine in der Vergangenheit schon umgesetzt haben. Wir müssen immer schauen, was ist, Stichwort Trinkbrunnen, also was ist irgendwie auch infrastrukturell möglich. Wenn ich jetzt irgendwie auf der grünen Wiese ein neues Stadion baue und diese Themen von Anfang an mitdenke, kann ich sie locker umsetzen. Wenn ich irgendwie in eine bestehende Infrastruktur eingreife, dann ist es teilweise entweder sehr schwierig möglich und wenn möglich, dann nur mit erhöhten Kosten. Das heißt, die Frage, die wir beantworten müssen, ist immer nach Kosten-Nutzen. Also wie viele Leute können dann am Ende auch wirklich diesen Trinkbrunnen nutzen? Wir alle wissen, wenn man jetzt mal irgendwie von der Halbzeitpause ausgeht, kurz mal ums Eck gehen, irgendwie ein Getränk holen, dann pfeift der Schiedsrichter schon wieder an. Also sprich, da hat man im Grunde auch gar keine, nicht so viel Zeit. Jetzt weiß ich auch, ist aber davor und danach. Also sprich, wir haben das natürlich aufgenommen. Wir müssen am Ende immer auch mit dem Caterer sprechen, weil wir das nicht sozusagen alleine entscheiden können, sondern immer da auch den Caterer mitnehmen müssen. Und wir werden auf jeden Fall da eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung auch begründen. Wenn wir sagen, wir können das nicht machen, werden wir entsprechende Gründe anführen, warum das in der Form nicht möglich ist. Wenn wir uns dafür entscheiden können, also für eine Reduktion der Wasserpreise oder die Installation eines Spenders, gut, dann auch da gibt es Gründe, die dafür sprechen, dann werden wir das logischerweise auch mitteilen. Aber das ist vielleicht dann nochmal eine Allgemeinheit abgeleitet. Das ist für mich extrem wichtig, dass ich immer Entscheidungen auch vernünftig begründen kann, damit die Leute, die Entscheidung, die davon beeinflusst werden, am Ende auch nachvollziehen können. Das heißt nicht, dass sie die Entscheidung auch gut finden, aber jeder muss die Chance haben, das nachvollziehen zu können, warum wir zu dieser Entscheidung gekommen sind. Und auch da wieder gilt, dass der Transparenzansatz, das ist mir schon wichtig, dass wir das an der Stelle auch klar hinterlegen. Ja.
Aufs Catering bezogen gibt es auch eine Frage. Wann gibt es bundesligareifes Essen in den Businessbereichen und sind vegane oder vegetarische Produkte in Planung? Kurz zur Einordnung, da wird wahrscheinlich angespielt auf deine jüngere Vergangenheit beim FC St. Pauli.
Also die Frage, ja, was ist bundesligareifes Essen? Ne? Also wenn ich irgendwie in die Allianz Arena fahre nach München und ich habe irgendwie Do und Co. und da wird irgendwie das Lachs auf Muscheln präsentiert, das ist ja, also was ist bundesligareifes Essen? Ne? Ne? Also oder ist es irgendwie die Chili con Carne, was aber die beste Chili con Carne der Stadt ist? Ich glaube, wir haben mit unserem Caterer wirklich jetzt auch in der Sommerpause, wir haben eine neue Küche dort draußen gebaut. Das heißt also, wir haben jetzt zu den ersten zwei Spielen ja auch schon einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, was die Qualität angeht. Und da sehen wir uns genauso in der Pflicht wie der Caterer. Auch da wieder, wir sind Partner und das geht nur gemeinsam. Und dieses sachte Anspielen auf die vegane Stadionwurst, also am Ende ist immer die Frage, gibt es dafür eine Nachfrage? Und wenn ganz, ganz viele Leute zu uns kommen und sagen, ey, wir würden uns nichts sehnlicher wünschen als eine vegane Stadionwurst, dann werden wir das auch sicherlich umsetzen können. Aber wenn dann wirklich der Großteil immer noch auf die sozusagen übliche Fleischwurst abfährt, dann werden wir sicherlich da das Angebot auch bei der Fleischwurst belassen. Also am Ende ist immer wieder die Frage, sozusagen, was wird auch konsumiert, was wird gegessen im Businessbereich, was wird übrig gelassen, weil wir wollen ja auch so wenig wie möglich wollen wir wegschmeißen. Das ist am Ende auch ein Teil der Wahrheit und ein Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir eben so wenig essen wie möglich wegschmeißen wollen. Deshalb kalkulieren wir sehr genau und wollen natürlich genau das anbieten, was auch gerne gegessen wird. Und wie gesagt, wenn das vegan ist, dann werden wir das anbieten.
Du hattest die Infrastruktur ja auch schon angedeutet und auch angeschnitten und auch schon ausgeführt. Eine weitere Frage geht da genau in diese Richtung. Wie konkret sind denn die Pläne zum Umbau des Areals? Da geht es vor allem auch um das kolportierte Funktionsgebäude.
Ja, also die Pläne sind sehr konkret. Am Ende ist es die Frage, wie schnell wir das umsetzen können, also insbesondere die Plätze, dass wir das so schnell wie möglich hinbekommen, dass wir da mit dem Baustart auch starten können. Und die Funktionsgebäude, auch das ist jetzt geplant. Am Ende weiß man auch, das ist ein enges Zusammenspiel zwischen der Stadt, die ja Eigner auch der Flächen sind. Dann muss die ein oder andere Finanzierungsfrage noch geklärt werden. Aber auch da, das ist nochmal mein Appell an alle, die an diesem Projekt mitarbeiten, und das ist natürlich der FCM, das ist die Stadt, das sind die Gewerke, dass wir da alle noch ein Stück weit enger zusammenrutschen und dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich in die Umsetzung kommen, weil wir einfach diese Infrastruktur brauchen. Und je schneller wir die zur Verfügung stellen können, desto größer ist natürlich dann möglicherweise auch hoffentlich dann die Zufriedenheit unseres sportlichen Bereiches.
Eine Frage, die so ein bisschen aufs Interne auch abzielt. Wie sieht denn die Bedarfsplanung an internen Mitarbeitenden aus? Wo besteht aus deiner Sicht am meisten Bedarf?
Ich hatte es ja schon angesprochen, dass wir jetzt gerade in der Sommerpause etliche neue Kollegen in der Geschäftsstelle begrüßen konnten und wir wichtige Positionen besetzen konnten. Aus meiner Perspektive sind wir erstmal soweit besetzt. Aber es heißt nicht, dass das auf Dauer so ist, weil wenn wir jetzt merken, dass wir in einem Bereich uns nur weiterentwickeln können, wenn wir da personelle Ressourcen aufbauen, dann werden wir sehr, sehr intensiv prüfen, ob das wirtschaftlich ist. Und wenn das wirtschaftlich ist, werden wir neue Leute dazu holen. Also eine ganz einfache Kette. Stand jetzt haben wir alle zusammen, finde ich, haben wir hier auf der Geschäftsstelle mit sozusagen SBG, also mit der Spielbetriebs GmbH, mit dem e.V. Und Tom Heitzmann, da haben wir, glaube ich, jetzt wirklich ein starkes Team zusammengebaut, das sich jetzt auch erstmal bewähren muss in diesen neuen Aufgaben. Aber nochmal, wenn wir feststellen, dass wir Verstärkung brauchen an der einen oder anderen Stelle, dann werden wir uns dazu holen.
Abschließend eine Frage, die viele Fans schon etwas länger ja umtreibt. Wie kann es gelingen, in der FNet Arena auch bei Risikospielen 28.000 bis 29.000 Zuschauer zuzulassen?
Ja, das ist in der Tat, wenn man so als Außenstehender von draußen drauf guckt und sieht, das sind irgendwie Pufferzonen, wie es ja so im Fachjargon heißt, also einfach Plätze, die nicht verkauft sind. Klar, da fragt man sich, warum eigentlich? Also wir haben am Ende die Entscheidung, wird immer von den Sicherheitsbeauftragten und von dem Verantwortlichen für den Spieltag getroffen, ob eine Pufferzone eingerichtet wird oder nicht. Fakt ist eins, das ist von uns auch total erkannt und wir werden jetzt auch intensiv daran arbeiten, dort Ertüchtigungsmaßnahmen irgendwie umsetzen zu können, um entsprechend auch wieder an den Gästeblock ranverkaufen zu können, damit wir, auch da ist ja kein Geheimnis am Ende, wenn man überlegt, dass dort viele tausend Plätze irgendwie jetzt verwaist sind, dann sind das natürlich auch entgangene Einnahmen für den FCM und natürlich haben wir ein originäres Interesse daran, dass wir diese Plätze verkaufen, natürlich aus der Finanzperspektive, aber auch, weil wir sagen, wir können dann noch mehr Menschen einfach einen Zugang zum Stadion ermöglichen, insbesondere bei den Topspielen, wo die Nachfrage deutlich höher ist als das Angebot, was wir zur Verfügung haben. Also sprich, wir arbeiten sehr intensiv daran. Wir sind, denke ich, auf einem guten Weg, aber auch da wieder, das braucht noch ein bisschen Zeit.
So, Martin, dann erstmal vielen Dank bis hierhin für deine Ausführungen. Traditionell zum Abschluss kommen wir natürlich noch zur Kurzpassrunde. Das heißt, wir haben nochmal 5 Fragen zum Ende an dich, die wir jedem Gast stellen. Und wir haben schon höchst unterschiedliche Antworten bekommen. Und da sind wir natürlich alle gespannt, welche Antworten du gibst. Die erste Frage: Welches versteckte Talent hast du?
Ich kann, glaube ich, ganz gut singen.
Hast du deinen Lieblingssong? Da muss ich gleich nachfragen. Ja.
Also ich bin großer Freund von den Sportfreunden Stiller und kann, glaube ich, egal zu welcher Sequenz man irgendwie einsteigt, in egal welches Lied, kann ich, glaube ich, mitsingen.
Das klingt wirklich spannend, okay.
Die nächste Weihnachtsfeier kommt
aber. Lassen wir genau mal so stehen und überzeugen uns davon, sehr gut. Welche Schlagzeile möchtest du gerne mal über dich lesen?
Ja gut, wie gesagt, der Magdeburger, wenn er sagt, kannst du nicht meckern, dann ist das ein großes Lob. Das heißt also, wenn dann irgendwann mal die Überschrift ist, bei Geistert kannst du nicht meckern, dann ist das vielleicht ein Ritterschlag.
Dein Lieblingsstadion nach der Öffnet Arena?
Ich bin ehrlicherweise sehr gerne im Weserstadion bei den Bremern. Gefällt mir gut. Gute Stimmung, guter Vibe, schönes Stadion.
Sehr gute Wahl, ja. Dein Lieblingsort in Magdeburg?
Wir wohnen ja in Buckau und wenn man so beim Mückenwirt vorbeiläuft in Richtung Salbkerseen, da könnte man wirklich meinen, man ist irgendwo auf dem Dorf. Ist wirklich toll, ist unser Lieblingsort, da gehen wir gerne spazieren, das ist schön, da sind wir gerne.
Und abschließend eine fiktive Situation. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz, was würdest du drauf sehen wollen?
Da wird hoffentlich irgendwann mal eine stehen. Also am Ende vielleicht so eine schöne Glückwunschbotschaft der Stadt zu einem ganz tollen und wichtigen sportlichen Erfolg, den der FCM geschafft hat.
Da lassen wir die Fantasie natürlich mal offen für alle FCM-Fans und alle Hörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank. Erstmal Martin an dich natürlich. Vielen, vielen Dank, liebe FCM-Fans, fürs Zuhören. Wie schon eingangs gesagt, hört euch diese Folge, hört euch die anderen Folgen sehr gerne an. Abonniert unseren Kanal, folgt uns, gebt uns gerne Feedback und gerne auch natürlich Bewertungen. Und wie immer, Martin, dir gehören die letzten Worte.
Ja, also hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, wir konnten viele Themen ansprechen. Sicherlich nicht alles abschließend, aber vielen Dank und ja. Einfach vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr einfach den FCM weiterhin so stark und so intensiv unterstützt. Das ist die Basis für alles, also weiter so.
Danke und bis bald.
Einmal. Immer. Der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.